willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße euch recht herzlich zu Metal Minds The Pit Unplugged, den Podcast von Metal.de und für alle, die Musik nicht nur hören, sondern leben. Mein Name ist Diana Heinbucher und heute geht es natürlich wieder um ein besonderes Thema, denn wir sprechen heute über ein Festival, das die Grenzen sprengt. Es geht um Gaming, Cosplay, Panels, Mittelaltermarkt und natürlich eine ordentliche Portion Rock und Metal. Wir sprechen heute über das Nexus Nerd Rock Festival. Und wer wäre da ein besserer Gast für dieses Thema als Rick Wölbing, seines Zeichens Festivaldirektor? Rick, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Der Podcast hat ja diesen schönen Untertitel The Pit Unplugged. In welchem Pit warst du denn zuletzt?
Warte mal, wann war ich das letzte Mal auf dem Festival? Hatte ich das letzte Mal Zeit dafür? Das müsste letztes Jahr Rock. Warte mal, war letztes Jahr noch Full Force? Full Force war letztes Jahr noch. Dann war es auf jeden Fall letztes Jahr Full Force und ich glaube bei Hanabi.
Aber du gehst doch auch manchmal auf Konzerte, oder?
Definitiv, nur aktuell schaffe ich es nicht, zeitlich.
Ja.
Das letzte Konzert war tatsächlich halt La Fee, weil sie auch bei uns spielt. Mhm. Und La Fee ist nicht so die Moshpit-Musik.
Ja. Nee.
Also es gab keine Pits.
Okay, gut. Aber ist ja auch eine schöne Erinnerung an das letzte Full Force Festival, was da letzten Sommer stattfand und dieses Jahr leider nicht. Und dafür gehen vielleicht ein paar Leute mehr aufs Nexus Nerd Rock Festival. Bevor wir jetzt hier so ganz direkt einsteigen in das Festival, würde ich dich gerne bitten, dich vorzustellen. Also wer bist du und was machst du?
Ja, also erstmal, hi, ich bin der Rick. Übrigens mit Nachnamen Wölbling, nicht Wölbing.
Ach du meine Güte.
Ist kein Problem. Du, das macht jeder falsch. Entweder das ist Wölbing oder Wölbling oder Wölbing. Rekord, weil man das ein Amt geschrieben hat. Ich heiße mit Nachnamen Bobin. Ist auch besonders. Mhm. Genau, ich bin Festival Director, alias Veranstalter vom Nexus Nerd Rock Festival. Das ist, wie du schon sagtest, eine Kombination aus Nerd Gaming Convention, Rock Metal Festival und Mittelaltermarkt. Ich selbst bin ursprünglich eigentlich gelernter Fotograf und Social Media Manager und Marketing Manager. Dementsprechend mache ich das auch bei uns alles. Irgendwie selbst noch mit nebenbei. Und was möchtest du wissen? Ich bin 26 Jahre alt, meine Hobbys sind Hobbyhorsing.
Echt?
Nein.
Aber das wäre doch jetzt, es hat gerade ein sehr schönes Bild bei mir im Kopf ergeben. Also wie,
ja, das kann ich mir vorstellen.
Sozusagen zu Rock und Metal.
Ich habe eine weiße Stute, weil die ist aber auch immer ein bisschen wild, da muss man sie auch ein bisschen zügeln.
Okay.
Mein Gott, das ist sehr schnell, sehr komisch abgedriftet.
Gut, dann lass uns wieder zurück zum Thema kommen. Was genau ist das Nexus Nerd Rock Festival?
Wie gesagt, das ist eine Kombination halt aus Nerd Gaming Convention, Rock Metal Festival und Mittelaltermarkt. Das bedeutet, also erstmal, wir finden im Agrarmessepark Leipzig statt. Das kennen vielleicht ein paar Leute aus dem Osten. Und dort haben wir sowohl ein großes Außengelände mit dann einem Mittelaltermarkt, mit voraussichtlich Lasertag Arena, verschiedenen Ausstellern aus der Branche, gemeinnützigen Vereinen und Co. Und dann haben wir eine ganze Messehalle indoor mit Nerd-Gaming-Ausstellern. Das bedeutet, wir haben eine Cosplay-Area, eine Artist-Area, Merch-Area, Gaming-Area, Retro-Gaming-Area, zwei Panelbühnen, die Hero-Stage. Die Hero-Stage ist quasi so unsere, ich nenne es mal, Nerd-Gaming-Bühne, wo Gaming-Turniere, Interviews, Quizzes zu Harry Potter und so ein Kram laufen. Und in der Halle befindet sich noch die Dark Moon Fair. Das ist quasi eine neue Area, die wir eingeführt haben. Die ist eine Shopping-Area für Rock-Metal- und Alternative-Mode, weil wenn man schon den Rock-Metal-Anteil mit drin hat, warum dann nicht auch bei den Ausstellern mit drin? Dann haben wir noch eine eigene Halle, die nennen wir das Paper Dungeon. Das ist eine Halle für Pen and Paper, Trading Card Games und Tabletop Games. Und wir haben eine Spieleausleihe zusammen mit Asmodee, wo man dann sich hinsetzen kann und einfach zocken kann, wenn man gerade mal keine Lust hat, im Pit zu stehen. Und dann haben wir noch die Halle 4.2, das ist die Bühnenhalle für die Titanium Stage. Und dort sind dann unsere Bands mit vorhanden. Genau.
Okay. Und wie ist die Idee entstanden, das alles miteinander zu verbinden?
Also ursprünglich, also ich muss ein bisschen zurückrudern, wie das generell entstanden ist. Ursprünglich sollte das mal ein Cosplay-Fototreffen im Park werden, weil da gab es in Ostdeutschland nicht so wirklich viel Angebot, weil das war noch zu den Zeiten, wo ich halt als Fotograf unterwegs war. Inzwischen bin ich da raus, weil keine Lust mehr.
Das ist sehr schön.
Aber
schön.
Wir wollten, bitte?
Das ist wirklich sehr schön. Eigentlich sollte das ein Cosplay-Fototreffen im Park werden. Aber ups.
Ja, jetzt ist es ein bisschen was anderes geworden. Und es war dann so, es sollte eigentlich Anfang 2020 stattfinden. Und da war dann halt etwas, was wir alle noch so schlecht im Hinterkopf haben, nämlich Corona. Dementsprechend haben wir da dann nicht stattfinden können und nach 1,5 Jahren war mir dann halt auch relativ langweilig in der Pandemie und habe dann halt alles Mögliche vermisst, was ich mag. Konzerte, Festivals, Conventions, Leute treffen und Co. Und da hat sich das dann immer weiter aufgebaut. Dann sollte es mal ein Convention mit K-Pop und Mittelaltermarkt werden. Damals hieß das Otakai. Dann haben wir wieder nicht stattfinden können. Dann kam die nächste Runde, dann hieß es Nexo Nerd Expo. Da kam dann auch noch der Gedanke mit dazu, dass daraus mal ein Festival zu machen. Aber man muss natürlich dazu sagen, man kann ja nicht mit Bands, Festival und sowas einfach mal beim ersten Mal einsteigen, weil erstens gab das die Location nicht her und zweitens ist das einfach kostentechnisch nicht zu stemmen. Und haben dann 2022 als Nexo Nerd Expo stattgefunden, im Gohlisser Schloss in Leipzig und im Mediencampus Bella Ida, aufgeteilt auf 2 Locations, wo du quasi hin und her laufen konntest. Und dort war auf dem Gohlisser Schloss waren der Mittelaltermarkt und die Artist Area und in dem anderen Gebäude waren dann Gaming-Angebote, Merch-Aussteller und Co. Und auch damals existierte schon die Idee, dann daraus ein Festival zu machen, aber wie gesagt, im ersten Jahr war das halt ein bisschen utopisch. Und dadurch, dass das sehr gut ankam und wir 3 Monate vor Event bereits ausverkauft waren in der ersten Edition, haben wir es dann auf 2024 quasi verlegt, dass wir sagen, wir machen 23 eine Pause, weil wir die Location gewechselt haben, sind von 4.000 auf 40.000 Quadratmeter gesprungen und das war halt natürlich so ein Riesensprung, dass wir erstmal entspannt das Ganze angehen wollen und das jetzt nicht innerhalb von 10 Monaten über das Knie brechen und dann wird es am Ende nichts. 2024 konnten wir dann nicht stattfinden, weil wir uns von unserer alten Location trennen mussten, weil wir einfach nicht mehr miteinander zusammenarbeiten konnten. Und dann findet das jetzt quasi zum zweiten Mal technisch gesehen statt, aber als Nexus Nerd Rock Festival, wie es jetzt heißt, findet es zum ersten Mal statt. Das heißt, es wird auch trotzdem noch so sein, es wird jetzt gerade seine ersten Baby-Steps machen. Wir werden auch Fehler machen, das gehört dazu. Und es wird nicht alles perfekt laufen, aber ich glaube, das tut es bei keiner Veranstaltung. Wir geben uns aber ganz viel Mühe, dass es so bestmöglich wird, wie wir es halt machen können als Laien. Mhm. Weil wir sind halt am Ende auch ein freiwilliges Team, die das Ganze umsetzen. Wir kommen alle zwar aus dem Sektor, dass wir diese ganzen Veranstaltungstypen, die wir quasi verbinden, auch besuchen, aber wir sind keine gelernten Veranstaltungsmanager oder sonst irgendwas. Das heißt, das machen wir alles autodidaktisch nebenbei und bringen uns den Kram dann so bei, wie wir es gerade brauchen.
Ja, na klar. Also Fehler passieren ja überall tatsächlich. Und ich glaube, Dinge können nur wachsen, wenn man mutig ist und sagt, ich bin bereit, auch Fehler zu machen. Weil anders kann man ja gar nicht lernen.
Definitiv.
Und meistens ist es ja auch so, dass diese Fehler oder diese Pannen oder diese, keine Ahnung, das Unpassende, was passiert auf Veranstaltungen, das fällt ja den Besucher meistens überhaupt nicht auf, sondern nur einem selbst beziehungsweise dem Orga-Team, weil sie halt drinne stecken und ja, tief drinne stecken.
Ja, definitiv. Also das ist halt so die Entstehungsgeschichte von dem Ganzen, aber wir schauen mal, was dann so in Zukunft daraus wird, weil aktuell läuft es sehr gut. Wir sind von unserer Seite aus super im Zeitplan, haben eigentlich alles fertig geplant und sind good to go, das Ganze umzusetzen. Jetzt müssen nur noch ganz viele coole Leute kommen und Spaß dann vor Ort haben können.
Genau. Sag mal, ihr seid ja, das ist ja eine riesen Fläche. Wie viele Besucher können denn da überhaupt kommen?
Okay, können ist nochmal ein bisschen was anderes als werden. Also wir haben, im Prinzip könnten wir locker gleichzeitig 20.000 Leute auf das Gelände lassen. Das wird natürlich nicht passieren beim ersten Mal.
Nee.
ja, also es wird so sein, dass die Festivalbühnenhalle hat eine Kapazitätsbegrenzung. Also da passen halt nicht 20.000 Leute rein, aber die deckeln wir halt quasi mit unseren Festival-Tickets. Und dann darüber hinaus können wir halt die Convention-Only-Tickets noch dazu verkaufen, weil wir haben 2 Kategorien. Wir haben einmal die Festival-Tickets, wo du alles bekommst mit Bands, mit Außenbereich, mit Innenbereichen, alles. Und dann gibt's quasi das Convention-Only-Ticket, wo du alles bekommst, außer halt die Metal-Bühne. Die Rock-Metal-Bühne, wenn du beispielsweise selbst sagst, ich höre keinen Rock und Metal, möchte aber trotzdem auf die Convention auf dem Mittelaltermarkt, dann kannst du für einen sehr stark rabattierten Preis halt trotzdem alle Tage mitnehmen und dann mit deinen Freunden dort Zeit verbringen. Und die, die halt in Pit wollen, die gehen in Pit und die, die dann in dem Moment, keine Ahnung, Bogenschießen gehen wollen oder shoppen in der Merchhalle, die gehen dann dorthin.
Das ist natürlich ein ziemlich cooles Konzept, also auch, dass man eben 2 verschiedene Arten an Tickets kaufen kann für die, die eben sich wirklich nur für das, sage ich jetzt mal, dieses Nerd-Gaming-Zeug interessieren. Oder beziehungsweise die, die eben unbedingt diese Musik noch mit dazu haben wollen, Rock und Metal, dass die ein separates Ticket kaufen können, wo einfach alles drin ist. Also das finde ich schon ziemlich cool, dass man so eine Wahl hat, weil es ja auch sehr breit gefächert ist, dieses Konzept einfach.
Ja, definitiv. So kannst du halt auch als Besucher hingehen, ohne dass du dich jetzt irgendwie darauf beschränken musst und sagst, hey, also das Ding ist, unsere Tickets kosten ja 119 Euro. Und das ist jetzt natürlich für ein Festival gesehen nicht unbedingt teuer. vor allem die Kombination aus Festival, Convention und Mittelaltermarkt, drei Veranstaltungen in einem ist halt nicht teuer für das, was wir halt bieten. Aber natürlich muss man auch sagen, jemand, der auf den Mittelaltermarkt geht oder jemand, der nur auf Conventions geht, der schluckt natürlich bei so einem Preis, was natürlich vollkommen klar ist, weil normalerweise kosten Conventions mal eben von 30 Euro bis maximal Ausnahmen, ne, gibt's ja auch mit 100 Euro oder sowas, aber das ist dann halt auch das absolute Obermaximum und der Convention-Besucher ist das nicht gewöhnt. Da gibt man da lieber 300 Euro für die schicke Hatsune-Miku-Figur aus.
Genau.
Genau.
Okay, dann aber weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir dröseln das einfach mal so ein bisschen auf, um unseren Hörerinnen und Hörern einen besseren Eindruck geben zu können, was in den verschiedenen Themenbereichen ja auf sie zukommt, wenn sie da sind. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Gaming- und Nerd-Bereich. Und was erwartet in diesem Bereich die Besucherinnen und die Besucher?
Ich glaube, das habe ich gerade schon so ein bisschen angerissen. Grob zusammengefasst, wir haben die Artist Area, wo quasi Künstler und Bastler sitzen, die, keine Ahnung, Anime-Gemälde malen oder selbst Taschen und sowas herstellen oder Pins, Kunst quasi. Ja. Dann die Cosplay Area, wo man als Cosplayer selbst hingehen kann. Dort haben wir die Crafting Corner. Dort kannst du deine Cosplays reparieren lassen, wenn du willst. Dafür haben wir eine Repair Station zusammen mit der Crafting Com aus Dresden. Dann gibt es in dem Bereich haben wir unter anderem auch ein Tattoo-Studio mit drin, verschiedene Aussteller aus dem Cosplay-Bereich, die selbst Cosplayer sind. Dort sind auch unsere Jurymitglieder mit einem Stand verbunden, die quasi bei uns den Cosplay-Contest machen, also judgen. Und dann haben wir die Merch-Area, wo du das klassische Merchandise aus der Nerd-Gaming-Szene kaufen kannst, sei es jetzt Anime-Figuren, sei es Gaming, Spiele, Merch, Klamotten, alles Mögliche, was man halt quasi aus einer Merch-Area kennt, falls man auf Conventions geht. Zwei Panelbühnen, wo, lass mich lügen, glaube 32 Panels stattfinden zum Bereich Inklusion, Awareness, Musik, Cosplay, Merch, Gaming und Co. Also da haben wir Leute von der Prime League, die man vielleicht von League of Legends kennt. Prime League ist quasi eine Turnierliga in Deutschland, ähnlich wie Bundesliga in Fußball. Dann haben wir dort auch verschiedene Angebote für den Bereich, wenn du neurodivergent bist, kannst du dich da ein bisschen beraten lassen oder offene Sprachrunden und sowas führen. Oder Cosplayer, die quasi erklären, wie bastel ich mir Cosplays oder crafte, im besseren Wort. Das ist so das Angebot der Panelbühnen. Und die Dark Moon Fair haben wir dazu noch für die Rock-Metal-Merch-Klamotten. Also da sitzen dann nicht unsere Bands, die ihren Merch verkaufen, sondern das sind dann nochmal extra Stände, die Rock-Metal-artige Klamotten oder Merch-Pieces und sowas verkaufen. Oder Accessoires, Ketten, Ringe, whatever. Und dann haben wir in der Halle noch die Hero Stage mit an den Interviews, den Quizzes und Gaming-Turnieren. Dort haben wir dann auch Frodo, Annie Quinn und Eva Score als Creator vor Ort, gegen die man dann im Infield Masters quasi antreten kann. Das ist unsere kleine Gaming-Show, wo du, ich nenne es mal, festivaltypische Rubriken hast. So beispielsweise Runde 1 ist Flunkyball, Runde 2 ist Bierpong und Runde 3 ist Wer bin ich? Alles, was man quasi so auf dem Camp normalerweise spielen würde, kannst du dann auf der Bühne gegen die spielen und kannst dann dort beispielsweise ein Festivalticket fürs nächste Jahr gewinnen oder den Cosplay-Contest, der findet dort statt. Das heißt bei uns Cosplay Champions, das ist quasi ein großer Cosplay-Contest, wo du dann bis zu 2500 Euro Preisgeld insgesamt gewinnen kannst. Also der erste Platz kriegt 1000 Euro und Nexus Gold Pass, damit kommst du lebenslang aufs Festival for free. Genau, das ist so das, was auf der Bühne stattfindet. Und im Nerd-Bereich haben wir ansonsten noch das Paper Dungeon mit Tabletop, Pen and Paper und Trading Card Games.
Das ist ganz schön viel. Du hast jetzt mehrfach gesagt, dass es auch, also ich finde das wow, was es da einfach auch für eine Vielzahl an Sachen gibt, die man machen kann. Also man kann ja sozusagen Menschen dabei zugucken, wie die Dinge erstellen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, man kannst auch selbst Dinge erstellen bei der Crafting Corner.
Genau, ja, also das ist schon ziemlich cool. Du kannst mit anderen Menschen ins Gespräch kommen bei den Panels und bei den Workshops. Das ist schon alles ziemlich cool. Und du hast gesagt, mit diesem Cosplay-Contest, wie kann man denn da mitmachen?
Du musst Cosplayer sein. Im besten Falle brauchst du die Cosplays selbst, weil komplett gekaufte Cosplays können halt nicht bewertet werden. Dann meldest du dich an und wenn du in der Vorauswahl quasi genommen wirst, kannst du halt dort teilnehmen, zeigen, was du drauf hast und dann gibt's dort drei Juroren, die dann quasi sich die Cosplays ganz detailliert anschauen, wie sind die verarbeitet, wie gut sind die hergestellt und Co. Und anhand dessen wird dann quasi der beste Cosplayer des Contests quasi ausgewählt, so. Und dann gibt es dort noch die extra Kategorie Best Performance. Das sind die, die quasi auf der Bühne dann Backflip machen oder irgendwie singen, während sie ihr Cosplay präsentieren oder sowas. Quasi alles, was am Ende auf der Bühne quasi noch dafür sorgt, dass es cool aussieht, neben dem Cosplay selbst.
Sehr cool. Und wie ist das? Gibt es auch einen Bereich, wo man zusammen zocken kann? Das hast du bestimmt mit gesagt, oder?
Genau, also wir haben die Retro-Gaming-Area, wo wir dann alte NES-Konsolen oder eine GameCube und so ein Kram quasi stehen haben, wo du spielen kannst. Wir arbeiten jetzt gerade noch daran, einen weiteren Gaming-Bereich mit zu erschließen. Aber ob der genau so dann stattfindet, wissen wir noch aktuell im Stand nicht. Aber wir sind da gerade in den finalen Absprachen, wo dann quasi dann noch ein bisschen mehr Gaming mit einfließt. Ob da zum Beispiel könnte da, es wichtig könnte, Just Dance oder sowas gespielt werden oder andere, so Mario Kart und so ein Kram. Wir haben eine Freeplay-Area geplant, wo du dann 5 gegen 5 Spiele spielen kannst, sowas wie League of Legends, Counter-Strike und andere Games, die man quasi in Teams gegeneinander spielen kann. Genau.
Wow. Ich versuche das sozusagen in meinem Kopf gerade noch alles so ein bisschen zu ordnen, weil das ist ja, sind ja unglaublich viele Elemente, schon allein in diesem einen Bereich, die da auf den Besucher, auf die Besucherinnen dazu treffen. Ne? Da bei allem, was so dieses Gaming, Cosplay, Pen and Paper, da ist dieser Community-Gedanke immer sehr groß. Du hast es jetzt schon so mehrfach so mit adressiert, aber wie greift ihr diesen Community-Aspekt auf?
Ich denke, das passiert einfach sehr automatisch vor Ort. Dadurch, dass die Leute ja auch aus der Szene sehr offen und kommunikativ sind, wirst du ja die Leute irgendwie kennenlernen, wenn du da Bock drauf hast. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt jeder unbedingt miteinander kommunizieren muss. Aber wenn du jetzt beispielsweise an den Stand gehst und hast da Fragen, dann werden die Cosplayer, die an ihren Ständen sind, natürlich nicht sagen, bitte geh weg, ich möchte mit dir nicht reden auf einer Messe. Das heißt, die offene Kommunikation ist da ja dauerhaft vorhanden. Oder wenn du dich in die Retro-Gaming-Area setzt und du bist jetzt beispielsweise alleine unterwegs und möchtest aber mit irgendjemandem spielen und da spielt jemand anders, da kannst du ja auch hingehen und sagen, hey, darf ich mitzocken? Und dann zockst du mal eben ein bisschen Street Fighter gegeneinander und danach hast du dich entweder, weil du die ganze Zeit abgezogen wirst, oder du magst dich, weil es war lustig.
Ja, genau.
Also oder offene Pen-and-Paper-Runden, wo quasi der Game Master eine Spielrunde startet und du hast dann 5 Sitzplätze und kannst dich dann dort halt mit hinsetzen und halt mitspielen.
Genau. Ja, es ist schon, glaube ich, auch wichtig, darüber zu sprechen, weil jeder ist ja ein bisschen anders und manche sind da sehr offen und gehen da auf Menschen zu und können das und andere sind da eher verhalten. Aber es ist ja grundsätzlich so, dass die Szene dort auch eine sehr offene Szene ist, also die ja auch neue Menschen mit offenen Armen begrüßt, würde ich mal sagen.
Ja, definitiv. Genau. Man muss natürlich dazu sagen, unsere Szene, unsere Community besteht natürlich nicht nur aus Nerds und Gamern. Also wir haben ja natürlich auch Leute, die sich rein nur für den Rock-Metal-Bereich interessieren oder Leute, die eigentlich sich hauptsächlich für den Mittelaltermarkt und sowas interessieren. Das heißt, es sind auch nicht nur Nerds vor Ort. Also es ist immer sehr schön, wenn die Leute natürlich so wie ich aus all diesen Welten kommen. Aber ich denke mal, dadurch, dass wir halt so ein breites Spektrum anbieten und trotzdem am Ende relativ preis-okay, nenne ich es mal, aufgestellt sind für die Tickets, dass dann halt auch viele Leute kommen, die sagen, okay, mich interessiert jetzt beispielsweise der Mittelaltermarkt nicht so, aber dafür bin ich Gamer und Metal-Fan oder ich mag nur Gaming und oder Nerdtum und Mittelaltermarkt, das gibt's halt alles.
Mhm. Okay, lass uns mal weitergehen. Ich hatte mir Panels als einzelnen Punkt mit aufgeschrieben, aber du hast es gerade schon mit bei den Gaming und Nerd-Bereich, nenne ich es jetzt einfach mal, mitgenannt. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen dezidierter auf das Thema Panels eingehen. Wie läuft so ein Panel ab? Was bedeutet das bei euch? Und ja, was erwartet den Besucher, die Besucherin da?
Es kommt ganz aufs Panel drauf an. Also wir haben dort voraussichtlich um die 90 Sitzplätze quasi pro Panelbühne. Und dort ist dann, ich nenne es einfach mal, ein großer Fernseher, wo dann jemand eine schicke PowerPoint-Präsentation präsentiert. Und es kann halt entweder ein reiner Vortrag sein, wo jemand was zum jeweiligen Bereich erzählt, oder es kann ein Interview mit irgendwem sein, dass man mit den Besuchern irgendwie interagiert. Es kann ein Q&A sein, wo man als Besucher direkt Fragen stellen kann. Das kommt ganz auf den Beitrag selbst drauf an, wofür man sich halt gerade hinsetzt. Das ist auch alles offen und frei zugänglich. Dafür muss man nicht irgendwie extra bezahlen oder sich vorher anmelden, sondern wenn Sitzplätze frei sind, einfach hinsetzen und zuhören. Wenn die Sitzplätze voll sein sollten, dann einfach daneben stehen und auch noch mit zuhören.
Und das Programm für die Panels, ab wann wird das online sein, verfügbar sein? Ab wann kann man da gucken und sich freuen?
Ist schon tatsächlich alles online. Also die Timetables kann man jetzt schon auf unseren Kanälen sich angucken, entweder über die Website oder auf den Account gehen. Dort gibt es direkt einen Post mit dem Timetable. Dort sind sowohl die Panels als auch beide Hauptbühnen quasi mit drauf.
Und wie findet man euch im Internet, im World Wide Web?
Also am einfachsten ist es, glaube ich, wenn man einfach bei Instagram Nerd Rock Festival eingibt, dann bekommt man direkt unseren Kanal und kann von dort aus dann auch auf alle anderen Kanäle, da ist dann quasi alles verlinkt, sowohl die Website und Co. Ja, ich denke, das ist so der einfachste Weg.
Okay, gut. Ja, dann lass uns mal weitergehen, denn es sind ja noch mehr Bereiche. Und zwar lass uns doch einfach mal zu dem Herzstück Musik kommen, sage ich jetzt so. Es ist für mich ist es ein Herzstück, aber für euch ist es natürlich ein Bestandteil von vielen Bestandteilen.
Ich würde schon sagen, dass es auch unser Herzstück ist, dadurch, dass wir ja damit halt eine neue Art der Veranstaltung erschaffen. Das heißt, es geht bei uns schon auch um das Festival-Feeling, also Sommer draußen, drin, mit viel Musik, mit Spaß haben. Und dazu kommt quasi ein Rahmenprogramm, wo man halt dann noch mehr machen kann als einfach nur Bühnen und Saufen, sondern auch Bühnen, Saufen und Zocken als Beispiel. Genau, also du willst wahrscheinlich wissen, wer da so spielt, schätze ich mal.
Genau, also erstmal sozusagen, welche Bands sind dieses Jahr so am Start, und dann würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr die Auswahl für die Bands getroffen habt.
Moment, ich habe mir mal ganz schnell das Line-Up geöffnet, weil ich das natürlich auswendig kann. bei uns spielen in diesem Jahr Beyond the Black, Future Palace, La Fee, From Fall to Spring, Samurai Pizza Cats, Self-Deception, The Mona, Tag der Helden, Kontrollverlust, Lonely Spring, Venues, Akuma 6, Petra Scheser, die hat unter anderem das Wings Club Opening gesungen mit ihrer Tochter zusammen, die Jasmin in den neuen Aladdin-Film quasi gesungen hat, als Beispiel, oder Belle und in die Schöne und das Biest. Dann Jan Hegenberg, Seven Blood, Ifas Chor, alias Ifa, Still Talk, Soul Hikers, Prima La Vera, Darf Bronka und noch weitere. Tiffany Harris ist auch noch mit dabei, die hat bei den League of Legends Worlds letztes Jahr den Season-Song gesungen, Still Here, falls den irgendwem von den Hörern kennt, falls irgendjemand League spielt, die ist auch da. Genau, und dann haben wir noch drei Newcomer-Bands, Invoke, Friends Don't Lie und Horizons.
Wow. Und das ist ja schon auch eine bunte Mischung, beziehungsweise ist schon so ein bisschen geekig angehaucht, würde ich mal meinen. Wie habt ihr die Auswahl für die Bands getroffen?
Also das ist das erste Mal, dass ich Booking überhaupt gemacht habe. Das heißt, ich habe natürlich auch so ein bisschen geguckt, was ich cool finde. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, es war halt schon immer der Gedanke dahinter, dass auch so, dass das Konzept der Gesamtveranstaltung quasi auch im Line-Up mit einzusehen ist. Das bedeutet, wir haben was aus dem Mittelalterbereich mit Beyond the Black. Oder, naja, okay, sagen wir, Beyond the Black zählt mit zu dem, was man auf Mittelaltermärkten hören kann, weil sie sind ja eher Power-Metal. Dann den Nerdtum mit Tag der Helden, Jan Hegenberg, Kontrollverlust oder Prima La Vera und sowas. Und dann halt natürlich die typischen Rock-Metal-Alternative-Rock- und Pop-Punk-Bands wie From Fall to Spring, Future Palace, Summer Pizza Cats, Self-Deception. So, dass du quasi aus allen drei Bereichen auch im Line-Up dann jeweils etwas mit dabei hast. Man muss aber auch dazu sagen, dass das in diesem Jahr wahrscheinlich noch eine sehr glückliche Situation ist, dass wir so breit gefächert sind, weil im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rockig, das Angebot. Wenn nicht sogar J-Rock und sowas noch mit Hanabi oder sowas dazukommt, falls wir die bekommen, ist nur ein Beispiel. Mhm. Nicht, dass wir die geplant haben oder schon fest zugesagt haben, bevor jetzt irgendwer irgendwas behauptet. Aber dadurch, dass wir tatsächlich jetzt in diesem Jahr so viel Nerdtum auch schon mit dabei haben, ist tatsächlich der Pool an Bands in dem Bereich relativ quasi ausgenutzt. Also wir haben nicht viel mehr Auswahl quasi in den nächsten Jahren. Genau, dementsprechend wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Rock-Metal-lastiger und Alternative-Rockiger.
Mhm. Aber gerade J-Rock-Bands oder sowas, die würden ja auch super mit zu dem Thema passen. Also
definitiv, ja. Aber man muss auch immer sagen, Bands aus Japan zu holen, ist immer noch mal eine ganz andere Nummer, weil auch recht preisintensiv.
Ja, das lohnt sich dann eigentlich nur, wenn die auf irgendeinem anderen Festival schon spielen.
Genau.
Okay, also ich drücke die Daumen, dass nächstes Jahr einfach mehrere Bands aus Japan irgendwo in Deutschland einen Gig haben und sagen, oh ja, da spielen wir auf jeden Fall auch noch.
Wir hören uns auf jeden Fall bei den Bookern um, was so aktuell geht. Aber musikalisch kann man sagen, wir bewegen uns eher so in die Richtung von einem etwas härteren Rock am Ring oder Rock im Park, so von dem, was man so vom Line-Up quasi kennt. Das heißt, bei uns kommt kein Hip-Hop und Rap und sowas mit rein, aber halt dann das etwas Weichere ist dann eher Pop-Punk oder sowas, was mit reinkommt. Wie jetzt mal musikalisch gesehen Green Day. Nicht, dass wir die uns irgendwann mal leisten könnten, aber als Beispiel, damit man weiß, welche musikalische Richtung. Das heißt, da wollen wir halt eher hin, Das heißt, darauf kann man sich dann quasi auch auf den nächsten Jahren dann vorbereiten, dass es eher in die Richtung geht. Mit mehr Metal und noch mehr Metalcore. Ja.
Ja. Klingt gut.
Ach so, was man bei uns übrigens nicht finden wird, höchstwahrscheinlich, ist Deathcore oder irgendwas in die Richtung, weil das ist dann fürs Line-Up quasi im Vergleich zu den anderen Bereichen dann zu hart. Woraufhin dann natürlich halt auch Nerds und Gamer, die quasi schon Rock hören, die dann aber eher so seichten Rock hören, dann zu hart ist.
Mhm. Spannend. Also es klingt gut. Also ich finde, das Line-Up für dieses Jahr klingt sehr gut. Also vor allem mit dem Gesamtpaket. Gleichzeitig auch sozusagen die Vision, die du aufgemacht hast, wohin sich das Nexus Festival in den nächsten Jahren entwickeln wird, klingt auch sehr spannend und verlockend.
Also es kommen auch Leute auf mich zu, die dann sagen, ich bin entweder delusional oder größenwahnsinnig. Aber da habe ich immer quasi den Gedanken dazu, wenn man sich nicht hohe Ziele setzt, werden die Ziele, die man dann erreicht, automatisch kleiner sein. Das heißt, selbst wenn ich niemals meine Ziele erreiche, die ich erreichen will, dadurch, dass ich sie mir setze, komme ich automatisch näher an sie ran, weil ich akribisch darauf hinarbeite, als hätte ich sie mir nicht gesetzt, weil dann würde ich mich schon von vornherein limitieren. Und wer weiß, vielleicht funktionieren dann die Sachen so, wie ich es cool fände, und wenn nicht, dann halt nicht. Ist ja das Gleiche wie das Festival jetzt an sich schon. Es ist ja jetzt schon von vornherein immer von allen möglichen Parteien gesagt worden, ja, das wird so nichts, das funktioniert nicht, ist viel zu groß, viel zu übertrieben und bla bla bla. Das wird niemals umgesetzt werden können, weil es viel zu teuer, und jetzt sitze ich hier, in 2,5 Monaten ist es soweit und es wird stattfinden. Von daher, ich hätte auch von vornherein sagen können, nee, das funktioniert nicht, und dann wäre es nicht stattgefunden.
Ja, das ist das. Also zum einen, wir brauchen ja diese Visionen, ne, um einfach vorwärts zu kommen. Also da ist überhaupt nichts Verwerfliches daran, eine große, schöne, bunte Vision zu haben. Und ich denke halt ganz oft, wenn mir Menschen sagen, das geht so nicht, das sind deren Grenzen und nicht meine. Also sozusagen, weil wir ja alle eine unterschiedliche Vorstellungskraft haben und unterschiedliche Faktoren und Aspekte mit berücksichtigen bei unserer Visionsbildung, sag ich mal.
das unterschreibe ich so. Ich finde, das macht auch mehr Spaß, als wenn man immer sagt, so, ach ja, nö, ich mache halt die kleinen Sachen, das ist auch cool. Ich meine, damit kann man auch glücklich sein, aber ich finde es halt ganz lustig, immer ein bisschen größenwahnsinnig zu sein.
Und das Schöne ist halt auch dran, dass man sich ausprobieren kann, dass man Dinge ausprobieren kann und lernen kann, ne, wie du das schon gesagt hast. Und wenn was halt nicht funktioniert, dann wird es halt angepasst und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also.
Ja, vor allem muss man auch dazu sagen, ich meine, ich bin gerade mal Mitte 20, bis ich habe noch sehr viel Zeit in meinem Leben, noch andere Sachen in den Sand zu setzen. Mhm. Dementsprechend, wenn ich es halt jetzt nicht versuche, dann sage ich halt vielleicht in 40, 50 Jahren hätte ich es mal gemacht. Und ich meine, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ich fahre damit halt finanziell gegen die Wand, muss am Ende Rechnungen nachzahlen und dann mache ich es halt nicht nochmal.
Ja.
Das wäre dann halt die Option.
Und
im Endeffekt, es bringt mich ja nicht um. Also ich werde ja trotzdem mein Leben weiterleben können.
Genau. Und was in dem Zusammenhang halt auch ein sehr spannender Fakt ist, dass sozusagen diese erfolgreichen Menschen, wir sehen immer nur, dass die erfolgreich sind. Wir sehen aber nie, wie oft die hingefallen sind und wieder aufgestanden sind, wie viel die schon ausprobiert haben. Also
definitiv. Ich meine, man kann auch Glück haben und einmal richtig gut in Krypto investiert haben und auf einmal bist du super reich und kannst dann überall Raketen ins Weltall schießen und dich an einen Präsidenten mit dran klemmen. Geht auch.
Ja, da ist aber auch die Frage, ob das wirklich Glück ist.
Weiß ich nicht.
Ja, genau.
Würde ich nicht so unterschreiben. Ich glaube, da ist man auch ein bisschen, ich nenne es mal böse gesagt, über Leichen gegangen.
Ja. Aber dieser Podcast beschäftigt sich ja zum Glück mit dem Nexus Festival.
Sorry. Wir sind gerade irgendwie falsch abgedriftet.
Und daher lass uns doch einfach mal zurückkommen. Und ich würde jetzt gerne über ein weiteres Highlight sprechen, was wir schon ganz oft jetzt angeteasert haben, nämlich den Mittelaltermarkt. Erzähl doch mal, der Mittelaltermarkt. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Wasteland Area.
Genau, also der Mittelaltermarkt findet draußen im Außenbereich statt. Dort haben wir dann alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Bogenschießen, Schwertkämpfe, verschiedene Aussteller, wo man sich dann Sachen kaufen kann. Met, Rüstungen, Accessoires, Kunst, whatever. Verschiedene Vereine, die dann vor Ort ein buntes Programm mit reinbringen. Wir haben einen Gothic Lab, wir haben so eine kleine Hobbit-Höhle und sowas quasi mit einem passenden Lab dazu. Und die Wasteland Area, wo dann halt Endzeit-Dystopie dargestellt wird. Und das ist dann quasi so ein bunter Mix aus allem. Also du hast auch dort eine kleine Fotoecke auf dem Markt mit drauf. Du hast Feenaussteller und sowas. Es geht bei uns halt nicht darum, dass es ein Mittelaltermarkt ist, klassisches Mittelalter, 15. Jahrhundert, sondern es ist eher ein Fantasy-Markt. Deswegen heißt es bei uns auch Dragonfield, wo du halt quasi eine bunte Mischung aus allem, was irgendwie in den Bereich Fantasy passt, mit reingehört.
Das ist spannend, weil das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, wie sozusagen dieses, also Mittelalter hat natürlich schon was Magisches, aber es ist schon eher so ein was Tradiertes irgendwo. Und das steht ja dann für mich sozusagen im Widerspruch oder im Gegensatz eben zu diesem ganzen Cosplay, was ja eher futuristisch angehaucht ist.
Muss nicht zwingend. Wenn ich dann Witcher und sowas denke, das ist dann auch schon wiederum sehr Fantasy-mittelalterlich. Also es gibt ja auch genug Games, die man cosplayen kann, die dann aus der Richtung eher kommen.
Ja, nee, das ist, klingt wirklich sehr cool, finde ich. Also, finde ich. Ich hoffe, die anderen finden das auch.
Das hoffe ich auch. Okay. Ich hoffe, die Leute werden vor Ort eine coole Zeit haben und das auch positiv in Erinnerung dann behalten.
Genau, also es ist einfach, man kann da so viel erleben und da hoffe ich einfach, dass da, oder ich glaube, der Besucher hat dort einfach ganz viele tolle Erlebnisse.
Ja, also ich glaube, das Rahmenprogramm ist im Vergleich zu einem klassischen Festival dann doch schon ein bisschen umfangreicher. Von daher glaube ich, dass das eigentlich ein ganz cooles Erlebnis sein kann, dass man halt neben Festival, also neben der Bühne halt auch noch andere Dinge zu tun hat.
Genau, wir hatten das am Anfang, hast du es schon erwähnt, es findet auf der Agra in Leipzig statt und du hattest dann vorhin so ein bisschen ausgeholt und eben erzählt, ihr wart erst im
Ulmer Schloss und Mediencampus Villa, genau.
Genau, hattet dann eine andere Location und seid jetzt auf die Agra gekommen. Warum habt ihr euch denn für die Agra entschieden?
Ich würde mal sagen, die Agra ist einfach in Leipzig so die bestmögliche Location für uns, weil wir haben natürlich auch erstmal geguckt, es soll, also sagen wir es so, die Veranstaltung ist natürlich extrem gesprungen von 4.000 auf 40.000 Quadratmeter und wir hätten auch gerne noch einen Zwischenschritt gemacht, aber Leipzig bietet tatsächlich einfach keine Location, wo das halt reinpasst, was wir halt machen wollen, weil wir brauchen einmal große Innenbereiche für halt Aussteller, wir brauchen eine Außenwiese für den Mittelaltermarkt und wir brauchen im Endeffekt nochmal entweder genug Abstand zu Wohngegenden für eine Outdoor-Stage oder nochmal eine Bühnenhalle. Und wenn man jetzt an andere Städte denkt, in Berlin findest du bestimmt so ein paar Zwischenlocations in kleineren Größenordnungen und sowas, aber in Leipzig gibt es das halt so einfach nicht. Dementsprechend war dann halt die einzige Option halt in die Agra zu wechseln, weil die Agra halt auch prestigeträchtig in Leipzig ist. Sie ist sehr bekannt halt auch für ihre Veranstaltungen, sei es jetzt Festivals und Co. Also da sind ja schon genug Sachen stattgefunden. Und sie bietet für uns halt einfach die perfekte Kombination. Also riesige große Hallen, wo wir uns mit den Ausstellern positionieren können. Wir haben draußen einen riesen Außenbereich für Camping, für Mittelaltermarkt. Wir haben nochmal Hallen, wo wir dann die Bühnen und sowas reinpacken können. Also alles in allem für uns die beste Location, die wir eigentlich haben können. Also auch perspektivisch, wenn ich jetzt auf andere Städte gucke, finde ich auch die Agra trotzdem am besten für uns jetzt gelegen. Sie ist vielleicht nicht die jüngste, aber sie ist trotzdem sehr cool, weil sie halt sehr viel Charme mitbringt mit ihrem industriellen Kram und so. Und potenziell ist es halt auch eine Location, wo wir halt auch über die nächsten Jahre noch lange wachsen können und wir wollen auch gar nicht da raus. Also wir haben natürlich immer mal wieder Leute, die auf uns zukommen und sagen, hey, warum geht ihr denn nicht in die Leipziger Messe? Erstmal Costa Quanta. Zweitens ist das zu groß. Also es macht auch ab einem gewissen Punkt einfach auch keinen Spaß mehr. Also quasi für uns als Veranstaltungsteam. Klar, man kann es irgendwie immer weiter professionalisieren und ich sage jetzt nicht, dass wir niemals irgendeine andere Location wechseln, die vielleicht noch größer ist, aber man muss auch erstmal, wir haben da schon was sehr Großes aufgebaut und man muss auch den Ball flach halten und darf jetzt nicht vollkommen übertreiben, was wir ja eh schon so halbwegs tun.
Eben.
Deswegen, also die Agra ist für uns etwas, wo wir auch auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre bleiben können, ohne dass es langweilig wird und können uns immer noch ausbreiten und ausprobieren und neue Dinge mit einfließen lassen, also da ist genug Potenzial vorhanden.
Genau, und es hat natürlich, also die Agra hat natürlich eine viel geilere Atmosphäre als die Messe.
Ja, es ist halt nicht so clean und steril und einfach nur Parkplatzfläche und eine kalte Halle. Ja. Ich meine, ist auch cool für verschiedene Angebote, weil die ist halt natürlich dann super modern und hat die ganz schönen neuen Toiletten und super Wege, wo man langlaufen kann und sowas. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt zwingend so passend für ein Rock-Metal-Festival ist. Kann auch drin funktionieren. Sieht man ja an anderen Festivals, die dort stattfinden und auch sehr gut stattfinden. Aber für uns ist es, glaube ich, ganz cool, gerade diesen etwas rougheren Style mit der Location zu haben.
Ja, ich kenne das vom WGT. Und zwar kommen da immer Leute an das Kassenhäuschen, ne, und sagen, ich will bloß mal gucken gehen, ich will bloß mal in die Messe rein, ich will bloß mal was kaufen. Wie ist das? Wie seid ihr auf sowas vorbereitet?
Dann sage ich, das ist sehr schön. Hier ist der Ticketlink. tatsächlich muss man sagen, wir haben gar keinen Vorortverkauf. Also bei uns gibt es nicht die Möglichkeit, am Kassenhäuschen ein Ticket zu kaufen. Das Kassenhäuschen bei uns wird zugestellt mit dem Cosplay-Check und dort kannst du deine Waffen kontrollieren lassen und das war's. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass du am Tag der Veranstaltung kein Ticket mehr kaufen kannst, sondern bei uns ist alles halt digital. Wenn du in der Warteschlange vom Einlass stehst, kannst du immer noch einfach auf die Website gehen, wenn die Tickets verfügbar sind, den Ticket kaufen und damit dann rein. Also das ist jetzt nicht darauf quasi limitiert, dass es irgendwie 2 Tage vorher machen wir den Ticketstore zu. Du kannst auch am Tag der Veranstaltung dir noch ein Ticket kaufen, wenn es halt noch da ist.
Okay, sehr cool.
Genau.
Und du hast gerade einen wichtigen Punkt noch angesprochen, nämlich den Waffencheck. Was ist denn auf dem Festivalgelände erlaubt und was nicht? Oh Gott.
Also wir haben sehr, sehr lockere Waffenregeln für Cosplayer, muss man dazu sagen. Für die Leute, die aus dem Bereich nicht kommen und das jetzt nicht direkt verstehen, was jetzt überhaupt mit Waffen auf einem Event gemeint ist. Das heißt jetzt nicht, da kommt jemand mit der Glocke oder der Pumpgun um die Ecke und sagt, hier, ich mache jetzt mal kurz Waffenshow. Wir haben auch keinen Schießstand oder sowas, sondern die Props, die Rüstungen und sowas, die Cosplayer quasi bauen, die müssen natürlich halt auch gewissen Veranstaltungsnormen entsprechen, weil sie sonst als echte Waffe klassifiziert werden könnten und dann dürften sie natürlich nicht aufs Gelände. Beispielsweise, du kommst irgendwie mit einem langen Zweihandschwert um die Ecke und das hat auch noch scharfe Klingen und ist Vollmetall. Da könntest du mal eben jemanden Kopf mit abhacken, mit einem Schwung. Und sowas darf natürlich nicht auf die Veranstaltung drauf. Wir haben halt verschiedene Vorgaben, die kann man auf der Website auch nachlesen. Woraus darf das die Waffe bestehen? Wie lang darf die sein? Wie groß darf die sein? Was darf nicht dargestellt werden? Beispielsweise sind bei uns jegliche Arten von Kriegsdarstellungen verboten. Alles aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg und sowas ist komplett verboten. Auch jegliche Symbole aus dem Bereich. Genau, also das sind so die Regeln, die wir haben. Sei es jetzt, du darfst jetzt beispielsweise auch nicht mit einer Vollstahlplattenrüstung reingehen, weil wenn du jetzt beispielsweise große Crowds hast, die dann enger werden, sagen wir mal, die große Ausstellerhalle ist irgendwann recht eng, jemand rutscht aus und ballert mit dem Kopf gegen deine spitze Metallrüstung, dann kann das ganz schön schnell nach hinten losgehen. Und dafür braucht es halt einfach Regelungen, dass vor Ort halt auch alle Besucher Spaß haben. Das heißt auch, du sollst jetzt auch nicht mit einem 3 Meter großen Riesen-Cosplay kommen, weil am Ende kommen die Leute nicht mehr durch die Tür, wenn du davor stehst oder durch die Gänge. Aber wir sind da auch trotzdem sehr locker. Ich glaube, wir haben eine Regelung, dass du mit so Flügeln bis zu 2,30 Meter Spannbreite kommen darfst. Das ist riesig. Also das also die wenigsten Cosplays haben mehr als 2,30 Meter Flügelspannbreite.
Okay, kann man aber alles auf eurer Homepage nachlesen.
Genau.
Okay, sehr schön. Und wie ist das? Bei der Accra ist ja eigentlich auch so ein Zeltplatz mit dabei. Kann man irgendwie Camping oder Sonstiges machen? Wie funktioniert das?
Ja, du kannst bei uns von Donnerstag bis Montag campen. Lass mich lügen, ich glaube 14 oder 16 Uhr ist am Donnerstag der Check-in-Start fürs Camp. Und raus muss man sein am Montag um 11 Uhr. Und dort gibt es halt alles, was man kennt. Toiletten, Duschen, Wiesen, Bauzaun. Ich weiß nicht, was ich so groß zum Camping erzählen soll, ist halt Camping, ne?
Genau.
Aber was bei uns halt wichtig ist, was wir uns überlegt haben, wir wollen, dass alle Flächen Green Camping sind. Das bedeutet, wir haben keine Dixie-Klos mit Chemikalien, sondern wir haben, wenn wir extra Toiletten zubuchen zu denen, die wir eh schon haben, sind das bühlbare Toiletten, die ganz normalen Abfluss dann gehen. Wir möchten gerne, dass die Besucher auch darauf achten, dass es ein Green Camp ist. Das heißt, nicht irgendwie ein Pavillon zurücklassen oder einfach Müll auf dem Boden. Das heißt, wenn man geht, bitte alles zusammenräumen und wieder in den Müll schmeißen. Dafür stehen auch diverse Tonnen und sowas zur Verfügung. Wir haben Ruhezeiten von 0 bis 8 Uhr morgens, weil wir halt auch in einem Naturschutzgebiet sind und halt auch direkt an den Anwohnern mit dran. Das bedeutet, damit da auch alle entspannt ihren Spaß haben können auf dem Festival, wäre es ganz cool, wenn wir uns nicht mit den vor Ort ansässigen Anwohnern quasi verscherzen. Ja, das ist so quasi so unser Campingangebot.
Genau, so dass es nächstes Jahr auch nochmal stattfinden kann.
Ja, weil wenn wir da Probleme haben, dann sagt natürlich irgendwann die Stadt so, weiß ich nicht.
Genau, du hattest vor uns schon mal so ein bisschen einen Schwenk erzählt, dass das schon auch eine Herausforderung ist, ein neues Festival zu etablieren. Also ihr seid ja noch in der Wachstumsphase, ihr testet ja gerade noch aus, was funktioniert und was funktioniert nicht. Du hast schon so ein bisschen von den Herausforderungen, was die Location anbelangt, erzählt und auch sozusagen, was den Ausbau der verschiedenen Themenbereiche anbetrifft. Aber was sind denn noch so Herausforderungen, die dir über den Weg gelaufen sind in den letzten Jahren?
Ich glaube, ganz vorne ist für jede neue Veranstaltung Vertrauen seitens der Besucher, dass man da auch das Event bekommt, was da angepriesen wird. Weil wir haben natürlich einen recht hochwertigen Auftritt. Das heißt, manche Leute erwarten jetzt Wacken 2.0, was wir nicht einhalten können werden, wenn das sich irgendwer vorstellt. Aber es ist natürlich halt auch aktuell noch der Stand, wir finden zum ersten Mal mit dem Konzept statt, wie wir es jetzt machen. Und die Leute können sich A, noch nicht so wirklich drunter vorstellen, was ist das jetzt am Ende? Was bekomme ich da so wirklich? Egal wie viel auf der Website oder auf den Social Medias steht. Weil niemand hat das Konzept komplett auf dem Schirm, außer meiner einer. Das heißt, es dauert halt 1-2 Jahre, bis die Leute Vertrauen in das haben, was wir dort quasi machen und wie wir es umsetzen und was man halt auch wirklich bekommt. Das ist, glaube ich, so aktuell noch so der größte Knackpunkt, aber das gehört dazu. Das ist bei jeder Veranstaltung so.
Und wie geht ihr mit diesen Erwartungshaltungen um? Aber das hast du ja gerade schon gesagt.
Wir machen einfach das, was wir am Ende auf den Social Medias auch ankündigen. Ob das jetzt super cool aussieht, was wir da posten, oder super langweilig, ist am Ende egal. Das, was wir posten, wird auch da sein. Die Vorstellungskraft kann das vielleicht ein bisschen hochbauschen oder ein bisschen niedriger halten, je nachdem, wie man es halt selbst betrachtet. Aber wir tun halt einfach nur das, was wir quasi auch am Ende präsentieren. Und dann schauen wir vor Ort, dass die Leute halt auch einfach Spaß bei dem haben, was sie tun. Dafür sind wir da, dafür kümmern wir uns darum, dass wir einen sauberen Ablauf der Veranstaltung haben, so gut es geht, an allen Ecken und Enden. Ja, und dann sage ich einfach mal, probiert es aus, kommt vorbei, schaut es euch an und dann wisst ihr, ob ihr es cool findet oder nicht cool findet. Generell ist es immer ganz cool, wenn man neuen Veranstaltungen mal die Chance gibt, direkt beim ersten Mal mit dabei zu sein, weil gerade junge Veranstaltungen leben natürlich davon, dass die Leute es halt ausprobieren, weil wir starten halt nicht mit dem Budget, was halt andere Events haben. Die können dann halt auch sagen, okay, wenn jetzt ein Jahr ein bisschen schlechter lief, weil wir haben jetzt schon 10 Jahre lang stattgefunden, ist das für uns jetzt nicht so schlimm. Aber für uns ist natürlich halt wichtig, dass wir gerade am Anfang halt auch auf angemessene Besucherzahlen kommen, dass wir natürlich dann auch die nächsten Jahre stattfinden können. Weil wenn wir jetzt natürlich am Ende mit einem Minus rausgehen, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, im nächsten Jahr dann zu argumentieren, wir machen das jetzt weiter. Auch wenn dann im nächsten Jahr vielleicht noch mehr Leute kommen könnten, aber irgendwo muss ja auch das Geld herkommen, das umzusetzen. Dementsprechend, wenn ihr die Möglichkeit habt und an dem Wochenende frei habt, kommt gerne vorbei und supportet mit allein, dass ihr da seid, die Veranstaltung schon.
Ja, absolut. Also ich kenne das auch von anderen Festivals, die sagen halt auch mit dem, was die an Gewinn machen in dem Jahr, das ist eben der Einsatz für das nächste Jahr. Ja. Also und wenn da eben nur wenig Gewinn ist oder gar kein Gewinn ist, dann sieht das für das nächste Jahr, für das Festival auch einfach sehr, sehr schlecht aus.
Da kann ich so ein bisschen auch mal aus den Nähkästchen plaudern, was halt viele Besucher ja gar nicht wissen, weil sie in dem Bereich gar nicht arbeiten. Aber wenn du jetzt beispielsweise ein Festival auf die Beine stellst, dann kommen viele Parteien schon vor der Veranstaltung, halten die Hand auf und sagen, hier 50% der Gesamtsumme möchte ich bitte jetzt schon haben. Das bedeutet, wir spinnen jetzt mal, das Event kostet 500.000 Euro. Dann kann es sein, das Event kostet 1 Million. In der Produktion mit allem Pipapo. Dann sagen wir mal, du musst allein schon mal bei den meisten Sachen insgesamt gesehen so 400.000 Euro in Vorkasse gehen, weil der Bühnenbauer möchte seine Anzahlung oder die Bands möchten eine Anzahlung oder irgendwelche anderen Parteien, die Location, der Caterer, whatever, die wollen halt eine Sicherheitsanzahlung, damit sie wissen, okay, wir kriegen unser Geld oder wenn Ausfall ist, haben wir trotzdem am Ende eine Sicherheitszahlung. Das heißt, du musst halt, wenn du jetzt das Festival stattgefunden hast und gehst mit einem Minus raus, und hast am Ende nicht mehr genug Rücklagen, kannst du die Dienstleister nicht mehr fürs nächste Jahr anzahlen und kannst somit nicht mehr stattfinden.
Genau. Das muss man sich halt einfach vor Augen führen und das muss man sich, glaube ich, auch als potenzieller Besucher vor Augen führen. Ne? Also nicht, dass man dann nächstes Jahr sagt, ach, wäre ich mal hingegangen.
Da gibt es dann vielleicht nicht mehr die Chance hinzugehen.
Genau. Ja. Nee. Das ist wirklich ein sehr spannender Einblick und ein sehr, sehr guter Einblick, finde ich. Denn also zum einen ist es natürlich unternehmerisches Risiko, ne, ist klar. Auf der anderen Seite trägt aber ja auch der Besucher maßgeblich was dazu bei. Also
das Ding ist halt, man muss natürlich auch dazu sagen, der Besucher könnte jetzt natürlich argumentieren und sagen, naja, aber das ist ja euer Risiko, davon müsst ihr ja ausgehen und ihr könnt ja jetzt nicht darauf hoffen, dass die Besucher kommen. Das tut auch keiner. Aber ohne Besucher gibt es keine Veranstaltung. Und man muss auch dazu sagen, ich meine, ich habe das ganze Jahr alleine gegründet und ich habe viele, 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 viele tausend Euro schon aus Eigenkasse bezahlt, damit das überhaupt so stattfinden kann, wie es stattfinden kann. Das heißt, ich bin ja überall schon in Vorkasse gegangen, habe mein privates Geld quasi, ich nenne es mal, verbrannt. Mhm. Wenn das jetzt natürlich dann dieses Jahr nicht finanziell tragbar ist, also man muss auch dazu sagen, es ist tragbar, es funktioniert, alles gut. Aber wenn das jetzt am Ende nicht so läuft, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall weitermachen können, weil wir quasi nur 200 Euro quasi plus sind, weil dann, wie gesagt, Kosten im nächsten Jahr kommen ja wieder auf einen zu, habe ich nicht mehr genug Rücklagen, um quasi dann das nächste Jahr vorzufinanzieren. Dementsprechend, man hofft trotzdem irgendwo darauf, dass natürlich dann die Besucher sagen, ich komme beim ersten Mal, weil nur so kann die Veranstaltung für immer stattfinden. Wenn das am Ende 100.000 Besucher werden, dann schwimmen wir in Geld und buchen euch nächstes Jahr Baby Metal.
Okay, habt ihr gehört, ja?
Wenn sie Zeit und Lust haben, Bands dürfen auch noch entscheiden, wo sie spielen, möchte ich anmerken.
Ja.
Aber dadurch, dass wir keine 100.000 Besucher auf dem Gelände haben können, bin ich schon mal relativ safe.
Okay, wir haben jetzt über ganz viel schon gesprochen. Und haben wir über irgendwas noch nicht gesprochen, was wir aber unbedingt besprechen müssen?
Ich glaube nicht. Kommt gerne vorbei. Punkt.
Wir haben ziemlich einen Rundumschlag gemacht. Wir haben über Visionen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was euch überall erwartet. Und es ist wirklich ein Wahnsinns-Gesamtpaket, was da zur Verfügung gestellt wird. Also in so vielen verschiedenen Bereichen warten da einfach Erlebnisse, die man nicht verpassen sollte. Anders kann ich es nicht formulieren.
Ich möchte übrigens jetzt nochmal kurz am Ende die Chance nutzen. Eine Sache, darüber können wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Und das ist mein Team. Die an dem Ganzen mitarbeiten, weil das klingt jetzt immer so, als würde ich alles alleine machen, so ist das nicht. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich mein Team habe. Es sind so um die 12 Leute im Hintergrund, die verschiedene Sachen machen. Wir haben Mercy und Cockney und Ty, die sich um die Aussteller kümmern. Wir haben Cindy, die kümmert sich ums Stage-Management. Wir haben Yannick, der kümmert sich um die Creator und Influencer. Eine Alice, die macht das Crew-Management vor Ort. Viele, viele verschiedene Leute, die da mit einfließen in das Ganze und sich auch daran halt freiwillig beteiligen. Weil sowohl ich als auch irgendwer anders aus dem Team bekommt Geld für das, was er da tut. Weil wir machen das aus Leidenschaft, weil wir da Bock drauf haben. Und wenn wir irgendwann mal an dem Punkt sind, dass wir uns darüber bezahlen können, wäre das cool, dass wir halt wenigstens Vollzeit daran arbeiten können. Aber das Ziel ist niemals, mit dem Ding reich zu werden, weil jeder, der in der Branche arbeitet, weiß, dass Festivals einen alles, aber nicht reich machen. Mhm. Außer du hast ein super Ausnahmeprodukt. Dementsprechend ist das immer leidenschaftlich getrieben. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir das Vollzeit machen können, ist das eigentlich schon unser größtes Ziel.
Ja, da sprichst du so einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich diese Leidenschaft. Also vielleicht kann man da tatsächlich nochmal einen Schwenk hinmachen oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Wir sehen das bei immer mehr Festivals, dass die wirklich von großen Sponsoren, man könnte fast sagen, aufgekauft werden. Und das Ding ist, je mehr Menschen daran Anteile haben, desto mehr dürfen die natürlich da auch reinreden, was passiert und was nicht passiert. Und Wir sehen das bei anderen sehr großen Festivals mittlerweile, dass man so das Gefühl hat, dass sozusagen diese Vision von den Gründern und den Gründerinnen immer mehr in den Hintergrund rückt und eigentlich nur das Geldverdienen der Sponsoren oder der Anteilseigner, der Stakeholder, könnte man sagen, im Vordergrund steht.
Ja, also auf der einen Seite würde ich sagen, das ja schon, aber ich glaube, was halt auch noch mit einherkommt, sagen wir mal, wir haben jetzt ein Festival mit 60.000 Besuchern. Das setzen nicht 5 Leute um, sondern das setzen mal eben 30, 40, 50 Festangestellte das ganze Jahr über um und die möchten auch ihre Miete zahlen, ihr Brote schmieren können, die möchten ihre Kinder vielleicht auf eine Schule schicken können mit Schulunterlagen und sowas. Das muss am Ende halt ja auch überall die Gehälter gezahlt werden. Und ab dem Punkt, wie du wirklich viele festangestellte Mitarbeiter hast, hast du ja auch eine gewisse Hohlschuld als Veranstaltung oder als Veranstalter, weswegen du halt auch definitiv dann darauf achten musst, dass es irgendwo wirtschaftlich ist, auch wenn du das vielleicht irgendwann gar nicht willst und damit auch gar nicht gestartet hast. Aber wenn du irgendwann die Verantwortung über verschiedene Personen hast und ihr Leben, dann muss das halt am Ende auch funktionieren. Weil sonst müsstest du irgendwann alle entlassen und sagen, ja, das war's dann mit der Veranstaltung.
Ja, da ist halt die Frage, ne, wie viel sozusagen von der eigenen Vision, von der eigenen Leidenschaft gibt man auf dafür, wie viel ist sozusagen vertretbar. Genau.
Also es gibt viele, die können das natürlich auch super noch managen, also wo das dann auch beides mit einhergeht. Aber das Problem ist halt auch so ein bisschen, das ist halt auch unsere Kultur heutzutage. Es wollen immer alle immer mehr und immer mehr. Sagen wir mal, ein großes Major-Festival postet ein Line-Up, wo man sich echt denkt, wow, krasse Auswahl und die sind unglaublich teuer alle, hast du trotzdem unter jedem Line-Up-Post, also für die und die Version finde ich das ja schon ein bisschen schwach, was ihr da gebucht habt. Und ich denke mir so, ja, mach mal, buch das mal, krieg das erstmal hin, dass die Bands bei dir spielen, dass die Agenturen das mitmachen, dass du dir die leisten kannst, was da für ein Rattenschwanz an Arbeit hintersteckt. Und die Leute tun ihr Bestmögliches, dem Besucher ein geiles Line-Up zu bieten, aber man kann halt auch nicht zaubern. Es gibt tausende Faktoren, warum eine Band spielen kann und warum nicht.
Ja.
Und ich glaube, das sollte man auch ein bisschen wieder verstehen lernen, was die Veranstaltungen da eigentlich für einen auch auf die Beine stellen. Weil wenn es diese Menschen nicht gibt, die sich da, ich nenne es mal auf Deutsch, Arsch abarbeiten, dafür, dass da 3-4 Tage lang gefeiert werden kann, ohne die hätten wir das alle nicht.
Ja.
Auch wenn das wirtschaftlich Hintergrund hat und auch wenn alles teurer wird, aber am Ende ohne die hätten wir keine Kultur mehr.
Genau, absolut. Also dieses dankbar sein und das auch zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, ne? Also die Dinge nicht für selbstverständlich nehmen.
Ja, ich meine, man könnte halt auch als Veranstalter oder als Festivalteam auch einfach sagen, ach, ich arbeite lieber 9-to-5 in irgendeinem Bürojob und mache den ganzen Tag nichts und kriege dafür wahrscheinlich sogar am Ende noch mehr Gehalt und habe dann meine Ruhe. Aber es gibt halt auch die Leute, die sagen, ich habe Bock auf sowas, weil ich will die Leute sehen, wie sie halt dann Spaß vor Ort haben. Dieses Glitzern in den Augen, wenn sie ihre Lieblingsband sehen können, wie sie in geilen Sommern abseits ihrer Arbeit halt diesen Abstand auch zur Arbeit genießen können, halt auch mal einfach abschalten zu können. Dafür arbeiten die Leute. Dafür, dass andere nicht arbeiten müssen an dem Wochenende.
Ja.
Und Spaß haben können.
Ja, ganz genau. Aber gerade während der Corona-Pandemie haben wir das ja auch gesehen, dass sozusagen ja auch viele wirklich in 9-to-5-Jobs gewechselt sind und am Ende dann nicht zurückgekommen sind.
Ja, weil sie dann gemerkt haben, oh, ist ja auf einmal so entspannt. Ich habe einen Feierabend. Cool.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein großes Thema, gerade in der Live-Branche würde ich nennen, dass da einfach Fachkräfte fehlen. Also,
ja.
Dass da Menschen mit Leidenschaft und Herzblut gebraucht werden. Und auch wenn sie nicht reich werden, aber sie bescheren Menschen erinnerungsreiche oder ereignisreiche Momente, die sie in ihrem Leben nie vergessen werden. Also.
Ja. Definitiv. Ich möchte dann noch so quasi nachhaken. Natürlich darf man Kritik äußern und es ist auch wichtig, Kritik zu äußern, weil nur so kann man halt auch als Veranstaltung sich verbessern. Das heißt, wenn eine Veranstaltung quasi jegliche Art von Kritik einfach abweist, dann sagt das genug darüber aus. Aber man sollte trotzdem auf der anderen Seite das Verständnis dafür bekommen, wieder oder mehr bekommen, dass dahinter halt auch Menschen sitzen. Mit Gefühlen, mit Leben, mit einem gewissen Stresspegel, was sie aushalten können. Und immer nur draufhacken und sagen, ja, das wäre doch besser und das wäre doch besser. Muss auch nicht sein. Übt Kritik, aber seid trotzdem respektvoll und versteht, was die Leute da eigentlich halt auch wirklich tun. Und das gilt für alle Festivals, für alle Veranstaltungen, für jeglichen Kunsttreibenden, whatever. Das sind Menschen, die einfach die Welt ein bisschen bunter machen wollen.
Ja, ja, das denke ich mir ganz oft. Ich meine, ich komme jetzt von metal.de. Wir schreiben vor allem CD-Rezensionen. Wir bewerten das. Aber ganz oft ist es einfach auch so, dass Kunst ja einfach im Rezipienten entsteht, ne? Also das ist, und die Band, die sich da Mühe gemacht hat und eine Platte veröffentlicht hat, keine Band wird je irgendwas veröffentlichen, wo sie sagen, das ist übelster Scheiß, aber wir veröffentlichen das jetzt. Also halt auch damit sozusagen wertschätzend umzugehen, ne? Und so, das zu reflektieren, da hat sich jemand Gedanken gemacht, warum er das so gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, was wieder erlernt werden muss. Also nicht nur sozusagen dieses Beurteilen, ne, in gut und schlecht, sondern einfach diese Farbenpracht von sowas wieder zu entdecken.
Ja, definitiv. Bin ich voll bei dir.
Sehr schön, Rick. Gut, so. Dann würde ich meinen, wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich habe heute mit dem Rick Wölpling vom Nexus Festival, jetzt habe ich es richtig gesagt.
Ja, jetzt war es richtig.
Vom Nexus Festival gesprochen. Wir haben einen tiefen Einblick bekommen. Vielen Dank, Rick. Also du hast wirklich ganz viel erzählt. Du hast vor uns mal kurz gesagt, dass Interviews nicht so deins sind. Aber ich finde, du hast es wirklich sehr gut gemacht. Und ich hoffe, danke, dass den Hörerinnen und Hörern das gefallen hat, was sie gehört haben. Und vielleicht geht ja der ein oder andere auch auf das Nexus Festival dieses Jahr. Magst du noch mal sagen, von wann bis wann das stattfindet und wo man Tickets bekommt und Infos zum Programm?
Also das Event findet statt vom 11. bis 13. Juli im Agra Messepark Leipzig. Juli, nicht Juni, Juli. Und Tickets bekommt man bei uns auf der Website unter nexus-festival.de oder man geht einfach direkt auf die Social Medias mit @nerdrockfestival und dort findet man dann auch alle möglichen Infos und Website und Ticketlink und sonst so ein Kram.
Genau. Also macht das, guckt euch das mal an, informiert euch und dann würde ich sagen, mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich denke, wir hören uns, nicht wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche wieder in einer neuen Ausgabe von Metal Minds The Pit Unplugged, den metal.de Podcast. Und bis dahin, bleibt laut, bleibt neugierig und bleibt vor allem ihr selbst. Macht's gut. The Bear!